Breitbandbesprechung.
Und hier geht's erstmal von der Revolution zum Krieg im Netz. Cyberwar, dieser Begriff macht die Runde und der Stuxnet-Wurm mit vermutlich geheimdienstlichem Hintergrund steht als Synonym dafür. Doch wie real ist die Gefahr eines Cyberwars? Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte OECD-Studie jedenfalls kommt zu dem Fazit, dass die Wahrscheinlichkeit eines Cyberwars eher gering ist. Die Botschaft hier lautet also Entwarnung. Doch irgendwie steht diese Vision dennoch im Raum. Deshalb habe ich mit Sandro Geiken gesprochen. Er ist Mitglied des Chaos Computer Clubs, IT-Experte und Netzphilosoph. Und ich habe ihn gefragt, für wie real er die Gefahr eines Cyberwars hält und ob er das Ganze nur für eine große, interessengeleitete Projektionsfläche hält.
Nein, es ist absolut eine reale Gefahr und zwar einfach, weil sehr, sehr viele Länder, also fast alle Länder der Welt inzwischen an Offensivkapazitäten basteln und auch nicht wenig. Denn Cyberwar ist halt einfach taktisch sehr attraktiv. Wenn ich so eine Gruppe von Hackern habe und ich habe irgendwie Ärger mit einem Land, das so ein bisschen informatisiert ist und vernetzt ist, dann kann ich jetzt mit so einer relativ kleinen Hackertruppe, die auch gar nicht groß Material braucht, also sie brauchen eigentlich nur einen Computer und vielleicht ein bisschen Testequipment, ist also relativ günstig und mit denen kann ich dann halt eigentlich alles auf alles zugreifen, was da in diesem Zielland ist. Ja, ich kann die kritischen Infrastrukturen infiltrieren und ein- und ausschalten, Strom, Wasser und solche Sachen. Ich kann auf die Armeebasen zugreifen, ich kann auf die taktischen operativen Geräte zugreifen, Flugzeuge, Schiffe, alles was so für Krieg unmittelbar relevant ist. Zumindest in der gegenwärtigen Situation, die wir so haben, weil die Informationstechnik halt nicht so besonders sicher ist, sehr komplex und sehr naturgewachsen. Das ist natürlich für viele sehr attraktiv.
Cyberwar assoziiert aber auch, dass ja eine Regierung dahinter steht. Wie kann man denn Cyberwar eigentlich definieren? Gibt es eine völkerrechtliche Definition für dieses Wort?
Die völkerrechtliche Definition ist einfach die für Krieg. Die wird sich jetzt für Cyber Warfare ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine neue Waffengattung, ja, oder eine neue Dimension, in der man da operieren kann. Und natürlich habe ich jetzt für einen Luftkrieg keine andere Definition für einen Krieg als für einen Krieg auf See, ja.
Also. Aber Krieg assoziiert ja auch, dass ich ein Kriegsgebiet habe, dass ich eventuell Kriegsgefangene habe, dass ich bestimmte Regelungen habe, wie ich mit dem Feind sozusagen umgehe. Trifft dann das hier auch zu?
Viele Dinge sind sehr schwierig in Anschlag zu bringen. Also eines der größten Probleme, das wir haben im Cyberwar, ist, dass wir immer nicht genau sagen können, wer da jetzt eigentlich eingegriffen hat. Das ist so das Attributionsproblem. Da hat man sehr lange dran rumgeforscht, ob man es doch irgendwie lösen könnte, gerade so bei internetbasierten Angriffen. Aber man hat dann festgestellt, erstens, dass die großen militärischen Angriffe sowieso nicht übers Internet kommen. Ja, die werden über Insider, Nachrichtendienste, über USB-Sticks, gefälschte Komponenten und solche Dinge in die Systeme schon reingetragen. Da helfen also diese ganzen Internetverteidigungswelle überhaupt nichts. Und das Zweite war, dass man eine sehr hohe Wirkasymmetrie hat bei diesen Cyberwar-Angriffen. Das heißt, es reicht ein einzelner USB-Stick, der mal irgendwo in diesen riesigen Netzwerken angesteckt wurde, um das ganze Netzwerk zu kompromittieren, ja, um laufend Sabotageaktionen durchzuführen, Spionagegeschichten oder sowas. Und da ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, diesen einen USB-Stick zu identifizieren und dann auch noch zu identifizieren, wer den von diesen professionellen Spionen da reingeschleppt hat. Ja, also das kann man sich völlig abschminken. Und wenn man die Angreifer nicht identifizieren kann, wenn ich nicht sagen kann, das war jetzt dies und dieses Land oder überhaupt ein staatlicher Akteur oder sonst wer, dann kann ich natürlich auch das ganze Völkerrecht gar nicht in Anspruch nehmen. Ich weiß ja gar nicht, wen ich da ansprechen will oder wen ich anklagen will, wen ich angreifen will, solche Dinge.
Aber dennoch würden Sie von Krieg sprechen, auch wenn man im Grunde gar keine Mittel hat, rechtlich betrachtet, wie man das jetzt einordnen und definieren kann.
Ja, na, das ist ein Problem. Man muss natürlich davon ausgehen, dann es gibt natürlich, auch wenn man jetzt die Angreifer nicht identifizieren kann, normalerweise sagt man ja, man braucht für den Krieg Kombattanten. Das heißt, ich muss da jemanden haben, der eine Uniform trägt und der dann in mein Land einmarschiert mit einer Waffe in der Hand und sowas. Aber das kann man natürlich im Cyberwar nicht. Ja. Bits and Bytes tragen keine Uniform, hat mal so ein amerikanischer General gesagt. Das ist also schwierig. Es gibt aber noch eine zweite Variante, dass man dann sagt, wenn Schäden in einer bestimmten Höhe stattgefunden haben, das ist halt eben auch völkerrechtlich verankert, dann kann man auch von Krieg sprechen, ja, oder von einem kriegerischen Akt. Und dann muss man halt eben sehen, wer das getan hat und kann dann entsprechend zurückschlagen.
Ja. Das wäre dann wie bei einem konventionellen Krieg, bloß dass es übers Netz kam und man schlägt dann konventionell zurück zum Beispiel.
Genau, das wäre so eine Option, dass man, wenn man so einen Cyberwar, das haben wir leider, die Option ist leider offen, weil unsere Krisenmanagementsysteme sehr schlecht sind und die kritischen Infrastrukturen sehr, sehr verwundbar. Also man könnte so einen kritischen Infrastrukturangriff machen, wo jetzt der Strom und Wasser für mehrere Wochen ausfallen. Nach 3 Tagen, 4 Tagen greifen die Krisenmanagementsysteme nicht und haben halt ein Riesenproblem. Ja, also da kann man sich schon vorstellen, dass da einige zigtausend Menschen sterben, insbesondere in den Städten, weil es einfach nichts mehr zu essen gibt und kein Wasser. Und das wäre natürlich dann ein sehr hoher Schaden, aber man hat dann natürlich immer noch das Problem, dass man nicht weiß, wen man damit adressieren kann. Man wäre allerdings genötigt, gewissermaßen den Verteidigungsfall auszurufen.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Cyberwar, das ist unwahrscheinlich. Was halten Sie davon?
Finde ich sehr schwierig. Also sehr viele von den Sachen, die ich da gelesen habe in diesem Bereich, die waren einfach nicht kompetent, ja, waren einfach technisch unterinformiert oder haben so taktische, strategische Komponenten nicht einbezogen. Also viele haben zum Beispiel Cyberwar für zu teuer gehalten, aber das ist natürlich immer in Relation zu militärischen Ausgaben zu sehen. Und also viele, die so sagen, Cyberwar ist teuer, haben das halt in Relation zu anderen Angriffen in diesem Bereich IT-Sicherheit gesehen, die natürlich von Teenagern und Kleinkriminellen jetzt die letzten 20 Jahre kamen. Und jetzt kommen erst so die großen organisierten Kriminellen und die Staaten, die sich darum kümmern. Und wenn ich da sehe, so einen Angriff wie Stuxnet, ja, wo ich mir eine Testanlage hinbaue, wo ich so 15, 20 Experten zusammenziehe, die so eine Weile daran arbeiten, ein halbes Jahr, meine Nachrichtendienste, die denen vorher Informationen beschaffen und nachher die Angriffe transportieren, das kostet mich so 3-4 Millionen ungefähr, ja. Und dann sagen jetzt erstmal die Leute aus der IT-Sicherheit, ist ja wahnsinnig teuer, weil so ein normaler Virus kostet maximal 100.000, 200.000 auf dem Schwarzmarkt. Und so, dass das für die halt sehr, sehr teuer klingt, aber für Militär ist es natürlich unglaublich billig. Aber so eine Predator-Drohne kostet auch 4,5 Millionen, davon fliegen ein paar hundert überall rum und die können sind zu weit weniger in der Lage als so ein gut designter Hack.
Denn das war ja auch ein Tenor dieser OECD-Studie, ne, dass Cyberwar unwahrscheinlich ist.
Ja, das teile ich nicht. Also die, das, da muss man aber auch eingrenzen, dass die, da ist auch etwas falsch verstanden worden, falsch aufgegriffen worden. Also die OECD-Studie hat auch nur gesagt, dass ein echter Cyberwar unwahrscheinlich wäre. Und das hatten sie so definiert, dass ein reiner Cyberwar, also nur mit ein kriegerischer, zerstörerischer Angriff, nur mit Computermitteln wäre unwahrscheinlich, aber das war ja auch sowieso völlig unstrittig. Ja. Das macht ja militärisch auch gar keinen Sinn. Warum soll ich irgendwie ein Land nur zerstören wollen, ohne da irgendwas anderes zu machen? Ja, ohne da jetzt irgendwie einen politischen Wechsel, einen Umsturz, also ohne da auch mit konventionellen Kräften reinzugehen und andere Dinge zu tun.
Wie kann man sich schützen vor einem Cyberwar? Gibt's Mittel? Kann man sich überhaupt schützen?
Man kann sich in der gegenwärtigen Situation überhaupt nicht schützen. Ja, das ist, muss man ganz klar sagen. Wir sind da sehr, sehr vulnerabel, weil halt die ganze Informationstechnik über die letzten 20 Jahre nicht diese starken Angreifer gesehen hat und deswegen halt diese Sicherheitsrisiken immer ein bisschen runtergespielt hat. Dadurch hat man in den Militärs und in den kritischen Infrastrukturen, weil man sich ja sehr massiv informationstechnisch aufgerüstet hat, natürlich dann lieber auf die billigen Sachen zugegriffen. Ja, die haben ja alle auch ökonomischen Druck. Und genau dieser Mechanismus hat aber dann dazu geführt, dass es jetzt natürlich sehr, sehr weit verbreitet ist und dass jetzt plötzlich die Situation da ist, dass Militärs und ganze Länder mit so einer sicherheitstechnisch sehr offenen Infrastruktur ausgestattet sind und dadurch halt eben sehr zugänglich geworden sind. Das heißt, jetzt ist es attraktiv geworden für diese starken Angreifer, diese Angriffe zu entwickeln. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir sehr stark abhängig sind von diesen Strukturen, weil die überall verbaut sind.
Ja, ziehen wir uns warm an. So also mein Fazit aus diesem Gespräch. Der Netzphilosoph Sandro Geiken über die reale Gefahr eines Cyberwars. Vielen Dank dafür.